Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Es ist ja so ein bisschen übersichtlich. Fast hatte ich an einen Stuhlkreis gedacht. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der da ist. Es ist Sonntagmorgen und es ist gute Gewohnheit, da einen Gottesdienst zu besuchen. Und dieser Gewohnheit seid ihr jetzt nachgekommen. Darüber freue ich mich. Und darüber freut sich Gott, der uns alle hier persönlich willkommen heißt und begegnen möchte. Ich bitte euch aufzustehen, denn wir wollen mit Gott sprechen und das tue ich stellvertretend für uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir wieder eingeladen sind von dir. Wir dürfen hier Gottesdienst feiern, in Frieden und in Freiheit von dir hören. Wir wollen auf dein Wort hören und es bewahren, Herr. Wir wollen es nicht nur hören, wir wollen es bewahren in unserem Herzen. Wir bitten dich, dass du jetzt über die Zeit, die wir hier zusammengekommen sind, wachst. Über unsere Gedanken und unsere Gefühle, über das, was uns bewegt. Denn wir wollen uns allein ausrichten auf dich. Wir wollen kommen, Herr, als Suchende. Suchende nach deinem Wort, nach deiner Liebe und nach der Hoffnung, die du durch deinen Sohn in diese Welt gebracht hast. Segne uns. Amen. Ja, ihr habt das vorne auf dem Blatt gelesen. Dieser Gottesdienst trägt den spannenden Titel Übermalte Meisterwerke. Und ich bin erst hängen geblieben an dem Begriff Meisterwerke. Und es ist aber auch Weihnachtsmorgen. Und da überlegte ich, wie bekomme ich das schön zusammen? Und glücklicherweise erschien die Zeit noch vor Weihnachten. Und vielleicht liest der eine oder andere von euch sie auch. Aber ich dachte, das passt gut. Die Überschrift, das wahre Geschenk. Ich denke doch, der ein oder andere hat gestern Geschenke ausgepackt, mit Sicherheit für andere auch eingepackt. Manche Leute sind wahre Meister, Geschenke zu verpacken. Unsere jüngste Tochter kann immer noch ein Glitzersternchen hier und noch ein Schleifchen dort ankleben. Und das sieht dann wunderschön aus. Und doch ist es so, dass auch beim allerschönsten Geschenk die Verpackung irgendwann im Müll landet, aber das Geschenk behalten wird. Bevor ich euch weiter neugierig mache auf die Predigt, die Arne gleich halten wird, singen wir gemeinsam das erste Lied. Gregor, ich bitte dich zu spielen, fröhlich soll mein Herz springen.
Thank you.
Ja, an Weihnachten ist noch mehr verpackt außer Geschenke. Bei uns ist es so, dass es ein ganz besonderes Essen gibt, nämlich Rouladen, und die kocht immer meine Mutter. Die ist da sehr mit beschäftigt, die vorher zu machen, und dann kommt dieser besondere Moment, wo mein Vater mit dem Bräter in der Hand an der Haustüre schält und im Topf befinden sich die Rouladen. Und diese Rouladen sind auch immer zugeklebt, damit wir da nicht vorher dran gehen. Meine Mutter kennt die Familie und sie ist diejenige, die sie macht, weil sie sie so besonders gut macht. Also sie kündigen sich auch durch einen gewissen Duft schon an und jeder von uns freut sich darauf. Und sie macht das ganz, ganz besonders gut. Und wir vertrauen ihr dieses Weihnachtsessen jetzt schon seit Jahren an, weil wir einfach wissen, wie unglaublich meisterhaft sie kochen kann. Und wer sagt, ach, dieses Herzhafte ist gar nicht so meins, dem kann ich die Geschichte von unseren Kindern und der Keksdose erzählen. Das ist für die, die gerne was Süßes essen. Es ist so, dass ich in der Adventszeit gar nicht ein einziges Kekschen backe. Ich mache das schon so viel in der Schule, dass ich immer froh bin, wenn ich das zu Hause nicht auch noch mache. Und unsere Kinder sind Profis im Backen von Spritzgebäck. Es ist eine wahre Freude, dieser Fleischwolf wird gar nicht abgebaut. Es ist immer Teig im Kühlschrank, der kommt da rein. Die Kinder kurbeln wirklich ganz professionell, Blech um Blech. Und ich denke mal, es kann gar nicht sein, dass wir die alle gegessen haben. Aber so ist es doch. Auch sie verpacken die Plätzchen in einer Dose. Und ungefähr 4 Tage vor Weihnachten backen sie das letzte Mal. Weil dann backen sie die Plätzchen, die sie verschenken wollen. Und die kommen in eine ganz besonders kostbare Dose und wehe dem, der da noch dran geht. Sie geben sich also Mühe, sie bereiten etwas vor und sie machen es sehr, sehr gut. Da ist auch gar kein Zweifel dran, dass sie es sehr, sehr gut machen. Und dann kommt ja dieser Heiligabendmorgen, wo alle nochmal zusammen eben frühstücken, dann wird geduscht. Und jetzt kommen wir an die ganz spannende Stelle. Jetzt beginnen wir uns selber zu verpacken. Wir gucken, dass wir etwas Schönes anziehen, jedenfalls viele von euch. Manche Männer tragen sogar Krawatte. Manche Frauen gucken, dass sie ein hübsches Kleid finden. Und die spannende Frage ist ja, wer sind wir? Was verpacken wir da eigentlich? Was wollen wir betonen? Was soll so besonders an uns zur Geltung kommen? Ja, und da schauen wir ein, zwei Mal kritisch in den Spiegel. Und spätestens, wenn ich an meinen Kindern vorbeigehe, dann weiß ich auch, was ich wieder abnehme oder doch noch dran machen sollte. Wir machen uns Gedanken, wie wirken wir? Wie kommen wir zur Wirkung? Was soll wirken? Und das sind die Gedanken, die Arne gleich in der Predigt über den Lukas-Text weiter auffächern wird. Aber auch davor singen wir gemeinsam. Der Gregor wird das nächste Lied spielen. Jetzt. Cool. Arne. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Super, dass wir das kennen und der Gregor das jetzt spontan spielen kann. Ich lade euch ein, fröhlich zu singen, und dabei wollen wir die Kollekte einsammeln. Ich lade euch auch da ein, zuzugreifen und abzugeben. Thank you.
Liebe Gemeinde, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst an unserem ersten Weihnachtstag. Wer gestern da war, hatte sich vielleicht über den Predigttext gewundert, weil der gar nicht so unmittelbar weihnachtlich war. Es hat sich dann aber doch erschlossen, dass auch dieser Text der Bibel mit dem Weihnachtsfest ganz zentral etwas zu tun hatte. Und auch für den heutigen Morgen habe ich einen solchen Text gewählt, den man jetzt nicht in der Weihnachtsgeschichte findet und den ihr vielleicht auch für diesen Sonntag nicht erwarten würdet. Das ist die Geschichte von der Verklärung Jesu aus dem Lukas-Evangelium, das 9. Kapitel. Ich lese die Verse 28 bis 36 und ihr findet sie auf den ausliegenden Blättern. Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider wurden leuchtend weiß. Und dann standen auf einmal zwei Männer neben ihm und redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in himmlischem Glanz und sprachen mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Petrus und die zwei anderen Jünger waren in tiefen Schlaf gefallen. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden von Jesus weggehen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Wie gut, dass wir hier sind, Herr. Wir wollen drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Er wusste nicht, was er da redete. Noch während Petrus das sagte, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf Jesus und auf Mose und Elia. Die drei wurden ganz eingehüllt von der Wolke und die Jünger bekamen Angst. Eine Stimme aus der Wolke sagte: Dies ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Nachdem die Stimme das gesagt hatte, war nur noch Jesus allein zu sehen. Die drei Jünger behielten dies alles für sich und erzählten damals niemandem, was sie gesehen hatten. Nun, bei dem letzten Vers findet der ein und andere sofort eine Parallele in seinem Kopf, nämlich alle diese Worte behielt Maria in ihrem Herzen und sagte niemandem davon. Dieses Schweigen über das Wunder Gottes kommt in der Bibel mehrfach vor, dann auch nochmal in der Erzählung oder in dem Bericht von der Auferstehung Jesu. Menschen schweigen von dem, was sie gehört haben, schweigen von dem, was sie erfahren haben von Gott, weil sie so überwältigt davon sind und weil sie auch sich fragen, kann denn das wirklich wahr sein oder sind wir hier einer Fata Morgana, einem Traum erlegen? Diese Geschichte nennen wir, die wir gerade gehört haben, herkömmlich die Verklärung Jesu. Und dieses Wort Verklärung ist ein bisschen sperrig. Was heißt das? Man könnte sagen, diese Geschichte handelt von dem Aufscheinen des Ewigen. Verklärung, das bezeichnet Aufscheinen des Ewigen, die Verwandlung ins Eigentliche. Und dann ist uns der Begriff der Verklärung plötzlich verständlich. Darum geht es, dass etwas sehr Fremdes, etwas Unerkenntliches sichtbar wird, verwandelt wird ins Eigentliche. Denn wer Jesus wirklich ist, das erkennen die Jünger an dem Lichtschein, der von ihm ausgeht. Und das ist schon sehr merkwürdig, denn die Jünger sind ja eine Zeit lang mit Jesus schon unterwegs. Und da sollte man annehmen, na, die haben jetzt verstanden, wer Jesus ist, der Sohn Gottes. Die haben ja vielleicht auch mal die Geburtsgeschichte von dieser wunderbaren Empfängnis der Maria gehört. Man kann nur staunen. Irgendwie ist ihnen das nicht bewusst und nicht vertraut, wer Jesus denn nun tatsächlich ist. Und jetzt in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, wird Jesus vom Lichtschein umfangen und von diesem Lichtschein, der von ihm ausgeht, begreifen sie, wer Christus, wer Jesus ist. Es aufscheint die Ewigkeit Gottes in seinem Sohn. Man kann diese Geschichte so hören und sagen, wunderbar, jetzt wissen wir, wer Jesus ist, aber was hat das denn alles mit uns zu tun? Welche Botschaft steckt denn jetzt für uns darin? Und ich meine, die Botschaft, die daran steckt, ist, dass wir auch in Berührung kommen mit dem Bild, das sich Gott von uns gemacht hat. Das liegt zunächst nicht völlig auf der Hand, aber ich glaube, genau darum geht es, dass wir in Berührung kommen mit dem Bild, das sich Gott von uns gemacht hat, nachdem wir erkannt haben, wer der Christus, wer Jesus wirklich ist. Und wenn wir in Berührung kommen mit dem Bild, das sich Gott von dir und mir gemacht hat, dann fallen zunächst unsere Rollen und Masken ab. Wir hörten in der Einleitung davon, dass wir uns zu Sonntag oder zum Heiligabend ganz besonders kleiden. Nun, ich trage öfters Krawatte, nicht nur zum Heiligabend. Und dennoch ist ja was Wahres daran, dass wir uns in Anführungszeichen verkleiden. Dass wir besonders erscheinen wollen zu solch einem Festtag. Und daran ist ja tatsächlich auch etwas Feierliches und gar nichts auszusetzen. Wir wissen aber auch, dass wir zuweilen Rollen und Masken tragen, dass wir etwas verbergen von dem, wer wir eigentlich sind, dass wir uns angepasst verhalten, so wie man eben gerne wahrgenommen werden will. Und dann verdecken wir das ursprüngliche Bild, aber das ursprüngliche Bild soll wieder sichtbar werden. Und was ist dieses ursprüngliche Bild, das Gott von dir und mir hat? Wir blicken durch, wenn wir auf dieses ursprüngliche Bild schauen. Das Trübe klart sich auf. An uns kann eine ganz ähnliche Verwandlung geschehen, wie wir sie hier in dem Bericht der Verklärung Jesu wahrnehmen. Und das geschieht, wenn uns abbildlich Elia und Mose erscheinen. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum erscheinen denn da Mose und Elia? Es gibt auch so viele andere Gestalten, besondere Gestalten des Neuen Testaments und des Alten Testaments. Warum jetzt gerade Mose und Elia? Warum nicht Jesaja und Jeremia oder so? Nun, Mose ist das Bild des Gesetzgebers im Alten Testament. Von Mose sind die 10 Gebote den Leuten gegeben worden, dem Volk Gottes. Mose ist aber nicht nur das Bild des Gesetzgebers, sondern er ist vor allem auch der Befreier des Volkes. Denn Mose hat ja das Volk Israel aus der Knechtschaft herausgeführt in die Freiheit. Wenn also Mose das Bild des Gesetzgebers hier verdeutlicht und des Befreiers, dann wird damit gesagt, dass dieses Gesetz, das Gebot Gottes, dass dadurch unser Leben in Ordnung kommt. Das Gebot Gottes ist keine Drohung, sondern eine Lebensweisheit, eine Lebensweisung, mit der unser Leben in Ordnung kommt. Das Gebot Gottes, wenn wir dies verinnerlichen, dann werden wir frei. Und da sind wir beim Thema der Befreiung. Das Gebot Gottes zwingt nicht, hält nicht nieder, sondern befreit, nämlich befreit zum Leben mit Gott. Zu einem Leben, das Gott gefällt und das gut ist für dich, für mich und unsere Mitmenschen. Verinnerlichen wir dieses Gebot Gottes, dann macht es uns frei von den Fronvögten Ägyptens, quasi fort von den Fleischtöpfen, ohne die wir meinen, nicht leben zu können. Das gelobte Land in dieser alttestamentlichen Erzählung von Mose, geht es ja um das gelobte Land. Was ist das für dich? Was ist es für mich? Heute habe ich den Eindruck, dass das gelobte Land für viele von uns ist die Befreiung von der Selbstüberforderung. Befreit zu werden von dem, noch immer mehr und immer Besseres und immer Tolleres, Großartigeres von sich selbst zu erwarten. Befreiung zum Beispiel auch von der Überforderung, nicht zu altern. Nicht im Alter anders auszusehen als in der Jugend. Von der Befreiung erzählt diese Geschichte, von der Befreiung der Selbstüberforderung, nicht mehr von anderen bestimmt zu sein, sondern von Gott geleitet. Mose, der Gesetzgeber und der Befreier. Und nicht zufällig beginnt diese Geschichte: Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich, stieg auf einen Berg, um zu beten. Im Gebet also kann uns diese Erfahrung zuwachsen, dass wir nicht mehr fremdbestimmt sind, sondern zum Eigentlichen finden. Gebet vertreibt die Angst vor dem leeren Topf. Der zweite, der erscheint, ist Elia. Und weshalb Elia? Weil Elia das Bild des Propheten darstellt. Vielleicht wart ihr mit mir überrascht, dass er in diesem Jahr Bob Dylan den Literatur-Nobelpreis bekommen hat. Also Bob Dylan, das ist der Sänger, ja. Man sagt es, dass er ein Sänger ist, aber eigentlich ist es zutreffend, dass er den Nobelpreis für Sprache kriegt, Nobelpreis für Literatur. Weshalb Bob Dylan? Weil ihn ganz viele Menschen für einen Propheten unserer Zeit halten. Und wenn man seine Lyrik, seine Texte liest, dann gewinnt man so einen Eindruck, eine Ahnung davon, da könnte was dran sein, Bob Dylan, ein Prophet unserer Zeit. Was hat das jetzt mit Elia zu tun? Nun, er war auch ein Prophet seiner Zeit. Und ich glaube, dass es für uns in unserem Leben darum geht, dass du und ich, dass wir beide etwas von unserer Lebenslyrik zum Leben beitragen. Dass wir verstehen, auch du hast mit deinem Leben ein Wort zu sagen. Du kannst in dieser Welt etwas von Gott sichtbar machen. Und insofern stehen wir als Christen alle in einer prophetischen Berufung. Prophetie meint ja nicht Ansage der Zukunft, sondern allermeist das Wort, das passende, treffende Wort in die Situation gesprochen. Propheten machen die Stimme Gottes hörbar unter den Menschen. Das geschieht nicht nur durch Worte, sondern das geschieht dadurch, dass wir unter Menschen sind, als solche, die Glauben haben. Und also die Frage: Was ist die Botschaft meines Lebens? Ganz bestimmt werden wir nie das leben, was wir im tiefsten unseres Herzens ersehnen. Aber es tut doch gut, sich mal zu überlegen, wofür trete ich in diesem Leben überhaupt an? Wofür bin ich angetreten? Was ist quasi die Leitidee meines Lebens? Wenn du so willst, was könnte einmal und sollte einmal auf deinem Grabstein stehen? Ich vermute, der ein und andere wird darauf einen Bibelspruch schreiben. Aber vielleicht verbindet sich genau mit diesem Bibelwort dann das, was es ist, was du in die Welt hineintragen willst, was das Tiefste, das Bedeutendste deines Lebens ist, die Botschaft, die dein Leben tragen soll. Es tut gut, darüber einmal nachzudenken, wozu wir überhaupt angetreten sind in diesem Leben, was die Leitidee deines Lebens ist. Also was ich mit meinem Leben vermitteln will und wollte. Das war die Botschaft meines Lebens. Wenn du einmal nicht mehr bist, gestorben bist, was werden die Leute sagen? Das war die Botschaft dieses Menschen. Was möchte ich, um es konkreter zu formulieren, in der Begegnung mit Menschen vermitteln? Die Jünger, so lesen wir in Vers 32, Petrus und die zwei anderen Jünger waren in tiefen Schlaf gefallen. Und auch das erinnert uns an die Auferstehungsgeschichte, da schlafen die auch, nämlich im Garten Gethsemane, die Passionsgeschichte. Und hier ist es wieder so oder erstmals so, die Jünger, Immer wenn es zentral wird, wo es wirklich ums Ganze geht, wenn Jesus erscheint, ob er nun leidet in Gethsemane oder hier, wo er verklärt wird, die Jünger schlafen. Wir erfahren Gottes Nähe, aber schon kurze Zeit später berührt sie uns schon nicht mehr, nicht wahr? Das kennen wir auch aus unserem Leben. Dieses Einschlafen, dieser Schlummer. Wir erfahren Gottes Nähe, aber schon kurze Zeit berührt uns das, was wir da von Jesus erfahren haben, schon gar nicht mehr. Wie oft gehen wir aus dem Gottesdienst raus und wir denken schon nicht mehr drüber nach, schon im Foyer nicht mehr. Einfach weg. Die Jünger schlafen. Ich finde es bedeutsam, auch in gewisser Weise tröstlich, dass uns das nicht nur hier von den Jüngern erzählt wird. Aber es hat auch seinen ernsten Unterton, denn wir leben oft so, als ob es Gott gar nicht gäbe, obgleich wir an ihn glauben. Oder wir leben so, wenn Gott schon lebt, ja, aber dann doch nicht so, dass es uns so richtig wichtig ist, mit ihm zu leben. Und genau dann übersehen wir die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben. Und auch darauf weist uns diese Verklärungsgeschichte hin. Die Jünger übersehen die Wirklichkeit Gottes, die Wirklichkeit Jesu in ihrer Mitte. Sie schlafen drüber hinweg. Dabei gilt es, auf ihn zu hören. Petrus erwacht und dann ist er ganz aufgeregt und er sagt, meine Herrschaften, hier passiert ja was. Und am liebsten möchte er diese Situation festhalten. Er sagt, Herr, lass uns hier Hütten bauen. Wie gut, Herr, dass wir hier sind. Vers 33, wir wollen 3 Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Er wusste nicht, was er da redete. Petrus weiß nicht, was er da redet, denn er möchte eine Situation festhalten, die sich nicht festhalten lässt. Denn Glaubenserfahrung passt in kein Einmachglas. Glaubenserfahrung, Begegnung mit Jesus Christus lässt sich nicht konservieren. Das Leben mit Gott braucht Luft zum Atmen. Da ist nichts mit Hütte bauen und lass uns hier bleiben und so soll es sein. Glaubensleben, Begegnung mit Jesus lässt sich nicht konservieren. Das Leben mit Gott braucht Luft zum Atmen und die Atemluft der Seele, da sind wir wieder bei Vers 28, die Atemluft der Seele ist das Gebet. Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich, um zu beten. Manchmal passiert uns das ja, wir beten und du wirst darüber so müde, dass du fast einschläfst oder ganz. Und ich glaube, dem einen und anderen ist das auch schon so gegangen. Auch da sind wir wieder in bester Gesellschaft mit den Jüngern. Aber wahr ist, dass unsere Seele da aufatmet, wo wir im Gebet sind, weil wir da nicht konservieren wollen, sondern erfahren möchten, hören wollen, was Gott sagt. Nicht nur selber reden, sondern hören, was Gott sagt. Und deswegen ist nicht nur das Gebet alleine für uns sehr wichtig, sondern mitten aus der Wolke ruft die Stimme Gottes, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die Jünger haben also die Herrlichkeit Jesu geschaut, und jetzt kommt quasi ein Bruch in diese Geschichte, denn in Zukunft müssen sie sich damit in Anführungszeichen begnügen, dass sie nicht mehr sehen, sondern das Wort hören sollen. Und das ist unsere Situation. Verklärung Jesu, wie hier beschrieben, haben wir wahrscheinlich alle noch nicht erlebt. Was uns gesagt ist, auf ihn sollt ihr hören. Es gilt zu hören, was Gott uns sagt. Glaube braucht die Erfahrung, das Sehen der göttlichen Wirklichkeit. Glaube braucht aber vor allem auch das Hören und kommt vom Hören. Und es gibt Strecken im Leben, da muss uns das Wort Gottes schlichtweg genügen. weil es nichts zu sehen gibt, was uns des Glaubens überzeugt, weil es nichts gibt, was uns beeindruckt, weil wir nichts hören vom Gebot und weil wir nichts spüren von der Kraft der Prophetie. Wir brauchen beides. Das Schauen der Herrlichkeit Gottes und den Glauben, der vom Hören kommt. Jesu Worte sind Nahrung. Nehmen wir sie auf und bewahren wir sie im Glauben, dann wohnt Gott selbst in uns. So wird Gott in uns geboren durch das Hören auf sein Wort. Wir können nicht zurück in den Stall von Bethlehem gehen. Aber wenn wir hören, erfahren wir etwas. Wir hören nämlich das, was uns gesagt wird, auch heute Morgen gesagt wird, nämlich dieses wunderbare Wort, dass du ein gesegneter Gottes bist, ein gesegneter Sohn und eine gesegnete Tochter Gottes. Und vielleicht erschrickst du jetzt und sagst, nein, es gibt nur einen Sohn, das stimmt. Es gibt nur den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und dennoch nennt uns ja Jesus selbst Brüder und Schwestern. Und deswegen und tatsächlich nennen wir uns ja Kinder Gottes. Und das sind wir auch. Und deswegen rufen wir Gott an als Vater. Und so gewohnt, wie wir das vielleicht hören, gilt es noch einmal oder es uns ist, müssen wir noch einmal neu hören, was wir denn da eigentlich sagen. Unser Vater im Himmel. Was wir da überhaupt sagen, wenn wir glauben, dass wir Kinder, Söhne und Töchter Gottes sind. Wir sind es, weil wir den Vater im Himmel so ansprechen dürfen. Und dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und das sehen wir hier. Übermalte Meisterwerke. So habe ich ja diese Predigt überschrieben. Und ihr seht hier ein Bild von Van Gogh. Das Bild heißt Die Wiese. Jetzt seid ihr überrascht und sagt, ich sehe fast keine Wiese. Ich sehe in der Mitte ein Abbild, ein Gesicht, das Abbild einer Frau. Und vielleicht hast du in deiner Wohnung zu Hause einen echten Van Gogh hängen. Dann kannst du glücklich sein, denn ganz häufig sind die echten Van Goghs solche Bilder. Van Gogh war sehr arm und deswegen hat er wie viele andere Künstler immer dieselbe Leinwand benutzt. Und er hat auf die Leinwand ein Bild gemalt, und weil er kein Geld hatte, sich neue Leinwand zu kaufen, hat er über das erste Bild ein weiteres gemalt. Und bei diesem Bild aus dem 19. Jahrhundert, Die Wiese von Van Gogh, da ist es genau so. Das Bild hat man geröntgt und dann hat man erkannt, unter dem Bild, Die Wiese, ist dieses Abbild der Frau zu sehen. Zwei Bilder in einem. Ein übermaltes Meisterwerk, denn das ist ein echter Van Gogh, übermalt von der Wiese. Lassen wir also das Wort zu. Du bist mein Auserwählter, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Lassen wir diese Verklärung unseres Lebens zu, dieses Offenbarwerden des eigenen, das Aufschein des Ewigen, die Verwandlung ins Eigentliche. Du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Und wenn uns dieses Wort ins Herz fällt, dann verstehen wir vielleicht, weshalb auch wir sowas wie übermalte Meisterwerke sind, denn es gibt in unserem So-Leben so manches, das andere über unser Eigentliches drüber gekleistert haben. Über dein Leben haben viele hinweggemalt, ihr Bild drüber gezeichnet, das Bild von dir gemalt, das du sein sollst. Sie haben ihre Striche eingezeichnet. Sie haben das Dunkle über das Helle gelegt. Und wenn wir drüber nachdenken, du und ich, dann fällt uns ein, wer in unserem Leben manchmal richtig rumgekleckst hat und manchmal waren wir es auch selbst. Und damit ist das eigentliche Bild, dieses Meisterwerk Gottes, das wir sind, weil er uns Söhne und Töchter Gottes nennt, ist dieses Bild übermalt worden. Und wenn das aber stimmt, wenn das die eigentliche Wirklichkeit meines und deines Lebens ist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, seine Kinder, wenn das stimmt, wie fühle ich mich dann? Wie fühlt sich das an? Wie erlebe ich dann meine Fehler? Wenn du ein Meisterwerk Gottes bist, wie gehst du dann mit deinen Fehlern um? Ich glaube, dann ist es etwas von dieser großen Freiheit, von dieser Befreiung, von der wir eben von Mose hörten. Das bin ich auch. Ja, Fehler kenne ich in meinem Leben. Schuld ist in meinem Leben, ja. Aber es ist nicht das Eigentliche, das Christus in mir sieht. Denn Gott Vater sieht dich immer an, durchscheinend auf den Sohn. Wie erlebst du, wenn das wahr ist, dass du ein Meisterwerk Gottes bist, wie erlebst du dann deine Schwächen, das, was dir gelingt auch? Manchmal sonnen wir uns in dem, was uns gelingt. Wir finden uns großartig, kleiden uns wunderbar und sagen, seht her, was bin ich für ein Erfolgsmensch. Auch das gibt es ja unter uns. Nicht nur Niederlage und Erschütterndes, sondern Pracht. Aber was bedeutet das wieder und wie wichtig ist das, wenn ich weiß, dass das Eigentliche meines Bildes dieses Meisterwerk Gottes ist? Wie geht es dir dann, wenn das wahr ist, dass du Sohn und Tochter Gottes bist, mit deiner Einsamkeit? Mit dem, was dich traurig macht? Wie geht es dir mit dem, was dich voller Lust entzündet und mit dem, was dich selbst entwertet? Wie geht es dir mit deinem Selbstmitleid und mit deinem Hochmut, wenn das wahr ist, du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, wenn das Eigentliche deutlich wird, das Meisterwerk erscheint? Genau das geschieht, wo das Wort Gottes, wo seine Liebe uns erreicht, wo es unser Leben verwandelt. Daraus wächst Friede. Daraus wächst ein tiefes Einverständnis mit mir und die Sehnsucht zurückzufinden zum Urbild, zu diesem Meisterwerk Gottes, das Christus in mir geschaffen hat. Dass wir zurückfinden zum Ursprung dessen, was ich bin. Und so möchte ich dich am Ende der Predigt einladen zu einer ganz einfachen Übung, einer einfachen Übung am heutigen Tag. Lebe diesen einen Tag aus diesem Wort heraus, das es zu hören gilt. Auf ihn sollt ihr hören, sagt die Stimme aus der Wolke. Auf ihn, den Christus, der dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Dieses eine Wort halte heute im Tage fest, dass Gott dir sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein Kind. Das sagt dir dein Vater im Himmel heute Morgen zu. Halte es fest. Für diesen einen Tag. Amen. Wir singen jetzt das Lied Ich stehe an deiner Krippe hier.
Peter, ich möchte euch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir sind eine gut überschaubare Gruppe und wir werden uns gut hören können. Und ich schließe diese Gebetsgemeinschaft mit einem Fürbittengebet ab. Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns. Du hast uns das Geschenk deiner Liebe in Form deines Sohnes gemacht. Und wenn wir Rückschau halten, vielleicht zwischen den Jahren, so werden wir dieses Geschenk doch nie letztendlich begreifen. Aber wir dürfen es immer mehr entdecken. Es ist dein Wunsch für uns, dass wir uns in der Liebe erkennen, in der du uns siehst. Und ich bitte dich, dass wir aus dieser Liebe heraus die Liebe auch weitergeben können. Es ist so unendlich viel für uns da. Wir werden nicht weniger haben, weil wir davon verschenken. Ich bitte dich, dass wir Menschen ansprechen können. In Dortmund so viele, die von dir nicht gehört haben, so viele, die Not leiden, nicht nur materiell, auch an Zuwendung, an Orientierung, an Sinnhaftigkeit. Ich bitte dich, dass du uns zu guten Boten für diese Stadt machst. Herr, und ich bitte dich, über Dortmund hinaus für die Welt, schauen wir nach Aleppo oder was uns näher liegt, rein örtlich nach Berlin, dann wissen wir, Herr, dass wir dich bitten müssen, dass dein Frieden auf diese Welt kommt. Ich bitte dich für die Menschen, die die Macht haben, das zu ändern, dass die Waffen schweigen und das Verständnis kommen kann. Ich bitte dich für unsere Missionare Esther Neufeld in Ecuador und die Familie Malessa auf den Philippinen, dass du sie gesund erhältst und dass sie ihren Dienst fröhlich verrichten können, weil du sie dazu ausrüstest. Amen. Arne spricht uns jetzt den Segen zu. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen ersten Feiertag und wir singen auch heute noch einmal das Lied O du Fröhliche im Stehen.
Es segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jesus Christus, du unser Herr und König, sei unser Licht an jedem Tag. Sei du unser Licht in der Finsternis. Sei du unser Licht in dem Dunkel, das uns umfängt. Lass uns selber scheinen als das Licht in dieser Welt, zu dem du uns gesandt hast. So segne dich, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Ihr seid eingeladen, wiederzukommen an Silvester, wenn ihr möchtet, zu einer Feier abends um 19:30. Ein Gottesdienst wird nicht stattfinden, aber ihr seid eingeladen zu einer netten Gemeinschaft. Es liegen Listen aus und wer noch nichts vorhat, kann da sicher auch heute noch spontan dazukommen. Ihr seid, nein, unser Pastor Rolf Cyrus muss da nochmal eingreifen.
Diese Feier, da brauchen wir unbedingt Anmeldungen, weil es sind nur 50 Plätze vorhanden.
Oh.
Also wer dort teilnehmen will, trage sich bitte in die Liste ein. Anders ist eine Teilnahme nicht möglich.
Nicht begrenzt dagegen ist die Einladung zum Gottesdienst am Neujahrstag. Und dieser Gottesdienst findet statt für euch zur Information um 17.30 Uhr. Das heißt, ihr könnt also es krachen lassen in der Gemeinde bis zur Anzahl 50 und überall, wo ihr sonst seid. Und dann könnt ihr ausschlafen und Neujahr sehen wir uns gerne im Gottesdienst um 17:30. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren ersten Weihnachtsfeiertag. Lasst es euch gut gehen, schmeckt und seht, was alles noch bereit ist.